Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Fackung. Der starke Franken war auch in der Romandie die Woche über Thema. Viele Firmen leiden unter dem Wechselkurs, zum Beispiel der große Technologiekonzern Kudelski. Ich habe unseren Korrespondenten Patrick Mühlhauser in Lausanne gefragt, wie sich das bei den Geschäftszahlen zeigt.
Ja, der Umsatz von Kudelski ist im ersten Halbjahr 2011 ziemlich stark gesunken, nämlich um 22%. Das Unternehmen hat einen Verlust von 11 Millionen verbuchen müssen gegenüber einem Gewinn in der gleichen Periode letztes Jahr von 32 Millionen Franken. Also ziemlich happig.
Und ist nun bloß der starke Franken daran schuld?
Nein, einerseits hat das Unternehmen einen Geschäftsrückgang verzeichnet in den USA und in Teilen Europas. Es ist ja bekannt, dass diese Länder in der Wirtschaftskrise sind. Aber der starke Franken natürlich hat schon seine Auswirkungen gehabt und ist wahrscheinlich auch die Hauptursache für diese Zahlen von Kudelski. Nämlich die Verluste durch den Wechselkurs. Kudelski ist hauptsächlich im Digitalfernsehbereich tätig und hat hier sehr viel Geld verloren in den letzten Monaten. Diese Sparte, das Digitalfernsehen, nur zum Sagen, macht etwa die Hälfte des Umsatzes aus von insgesamt 400 Millionen Franken.
Wie reagiert nun das Unternehmen? Gibt es da Entlassungen?
Kudelski beschäftigt 3000 Leute weltweit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es Entlassungen geben wird, wenn die Tendenz weiter anhält. Aber die Unternehmensleitung, Andre Kudelski, der Chef des Unternehmens, hat gesagt, zuerst werden andere Maßnahmen ergriffen. Man will sich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Die Gruppe ist gewachsen in den letzten Jahren, hat Bereiche hinzugekauft, die sie jetzt wieder abschieben will, die nicht unbedingt zum Kerngeschäft gehören. Ein zweiter Bereich wurde angetönt, man will die Patente, die man besitzt, besser nutzen. Kudelski besitzt insgesamt 4000 Patente auf Technologien, also das will man auch noch besser vermarkten können. Und sie haben für Anfang nächstes Jahr Innovationen angekündigt, die dann auch wieder einen Schub geben sollen dem Unternehmen.
Der Technologiekonzern Kudelski leidet, dagegen boomt aber eine andere Branche in der Westschweiz, nämlich die Uhrenindustrie.
Ja, und wie im Juli exportierte die Schweiz 21% mehr Uhren als im gleichen Monat 2010. Nur zur Illustration, das macht einen Umsatz von 1,7 Milliarden Franken Uhren, die exportiert wurden, also eine ziemlich imposante Summe. 2011 insgesamt lief bisher gut, also nicht nur der Juli, sondern seit Anfang Jahr ist man rund 20% im Plus, entspricht etwa 10 Milliarden Franken Exportation. Geht es in diese Richtung weiter, spricht man in der Branche bereits jetzt von einem möglichen Rekordjahr. Das war bisher das Jahr 2008 mit 17 Milliarden Franken exportierten Uhren.
Das heißt aber, was in anderen Branchen gilt, nämlich dass der starke Franken das Geschäft beeinträchtigt, das scheint jetzt hier den Export nicht zu beeinträchtigen.
Nein, einerseits, weil ein wichtiger Markt sehr gut läuft, wo der Schweizer Franken weniger das Thema ist, nämlich China. Dort ist man im Plus, stark im Plus, 55% Zunahme. Aber trotzdem auch in den USA, auch dort hat der Markt stark zugenommen. Und auch innerhalb der EU, zum Beispiel Frankreich, der wichtigste Exportmarkt für Schweizer Uhren, hat um 12% zugenommen. Das zeigt doch, dass vor allem auch im Luxusgüterbereich die Krise hier nicht wirklich spielt.
Geld spielt auch bei einem anderen, dem nächsten Thema, eine Rolle. Die Schweizer gehören in Europa zu den Leuten, die sich am wenigsten verschulden, mit Ausnahme der Hypotheken für das Haus. Das hat diese Woche das Bundesamt für Statistik mitgeteilt. Patrick Mühlhauser, es gibt aber auch da große Unterschiede zwischen Romans und Deutschschweizern.
Ja, in Zahlen ausgedrückt sind es in der Deutschschweiz rund 15%, die Schulden haben oder die Geld aufnehmen müssen oder wollen, außer eben, wie gesagt, der Hypothek, die ist ausgeschlossen aus dieser Statistik. In der Westschweiz sind es viel mehr, nämlich 25%, also 10% mehr. Das gilt übrigens auch fürs Tessin.
Haben Sie denn dafür eine Erklärung?
Ja, ich habe nur Vermutungen, was die Westschweiz angeht. Ein Großteil der Romans oder ein Großteil der Roma leben am Genferseebecken. Das ist eine teure Gegend. Eigentum zu erwerben ist sehr, sehr schwierig hier. Eine Dreizimmerwohnung kostet gut und gerne mal 1 Million Franken. Und das Bundesamt für Statistik hat auch aufgezeigt, dass Leute, die Mieter sind, wie eben viele hier am Genferseebecken, weil sie sich eine Haus oder eine Wohnung nicht leisten können zu kaufen, dass diese Mieter stattdessen mehr Darlehen aufnehmen, sich mehr verschulden, mehr Privatkredite aufnehmen. Das ist ein möglicher Grund. Ein anderer, in der Westschweiz hat es generell einen hohen Ausländeranteil, gerade in Genf und Waadt, um die 30%. Und auch hier zeigt die Statistik, dass Ausländer gegenüber Schweizer sich auch mehr verschulden. Also es sind zwei mögliche Erklärungen.
Ein anderes Thema, Patrick Mühlhauser, die Waadt stimmt in einer Woche über ein neues Schulgesetz und eine Schulinitiative ab und der Abstimmungskampf, der scheint diese Woche so richtig losgegangen zu sein.
Ja, und wie? Also jetzt sind die Zeitungen voll, die Schule hat diese Woche begonnen, die Leute sind wieder da. Der Abstimmungskampf wird sehr heftig und sehr emotionell geführt. Anscheinend liegt die Waadtländerschule den Waadtländerinnen und Waadtländern sehr, sehr am Herzen. Viele haben eigene Kinder oder haben eigene Schulerfahrungen. Das spielt alles mit.
Worum wird denn gestritten?
Es geht um den Grundsatz, was ist eigentlich gute Schule? Wie lernt man eigentlich am besten? Es gibt eine Initiative, die heißt Schule 2010, die kommt eben zur Abstimmung. Die Initianten bemängeln, dass das Wissen der Schüler, wenn sie die Schule verlassen und dann ins Berufsleben treten oder in die weiterführende Schule kommen, dass das Wissen der Schüler mangelhaft ist. Sie wollen wieder zurück zu einer traditionellen Schule, Frontalunterricht, keine neumodischen Methoden, kein ständiges Ausprobieren, also eine klare Linie, mehr Drill wieder einführen in der Schule.
Gibt es denn da weitere konkrete Vorschläge der Initianten?
Ja, sie wollen auf der Primarschule die Wiedereinführung der Noten, und zwar schon ab der ersten Primarklasse. Bereits hier soll klar ein Druck auferlegt werden auf die Schülerinnen und Schüler. Man soll auch klar schon selektieren können von Anfang an, wer gut ist und wer nicht. Die Unterrichtsformen, das ist auch ein wichtiges Anliegen der Initianten. Sie sollen zugänglich und nachvollziehbar sein für die Eltern, also nichts Kompliziertes. Das hat damit zu tun, dass eben in den letzten Jahren viel ausprobiert wurde und die Eltern und aber auch gewisse Lehrkräfte überfordert waren. Und ein dritter Faktor, auf Primarschule bereits, störende Kinder, die sollen möglichst rasch aus den Regelklassen entfernt werden und in speziellen Klassen in den Regionen betreut werden. Dann haben wir einen zweiten Ansatz auf der Orientierungsstufe. Dort gibt es momentan drei Sektionen, wenn man so will, Pro-Gymi-Klasse, Sekundarklasse, Regelklasse und sogenannte Realklassen. Die letztere, die Realklasse, die hat einen sehr schlechten Ruf bekommen in den letzten Jahren. Oftmals finden sie keine Lehrstelle, weil sie einfach zu wenig gelernt haben, weil es wirklich oftmals auch lernschwache Schüler sind. Die Initianten wollen diese drei Stufen beibehalten. Sie wollen also hier eine klare Selektion beibehalten, sagen aber, dass man eben gerade diese Problemstufe Realklasse aufwerten muss, dass man hier die Schüler besser auf die Lehre vorbereiten sollte.
Und wer steckt denn hinter dieser Initiative?
Es sind einzelne Eltern, aber auch einzelne Lehrer aus der Oberstufe, wie gesagt, die zum Teil in den letzten Jahren sich übergangen gefühlt haben von den Reformen in der Schule, von den neuen Methoden, neuen Lehrplänen, die sie überfordert hatten. Und sie bekommen jetzt starke Unterstützung vom Arbeitgeberverband, der sich eben auch Sorgen macht um Nachwuchs, wenn die Schüler zu wenig wissen, wenn sie aus der Schule kommen. Die SVP und Grün, Liberale und dann auch einzelne Persönlichkeiten, wie beispielsweise der CVP-Nationalrat Jacques Nirenk, unterstützen diese Initiative.
Die Regierung, die bietet zur Initiative einen Gegenvorschlag. Wie sieht der denn aus?
Leo heißt dieser Gegenvorschlag, das Gesetz über die obligatorische Schule, und das ist eigentlich ein Kompromiss von Regierung und Parlament. Er schlägt vor, statt drei Sektionen auf der Oberstufe nur noch zwei einzuführen. Die Erziehungsdirektorin Anne-Catherine Lyon will die unbeliebte Realklasse weghaben. Sie will keine Stigmatisierung der Schülerinnen und Schüler. Stattdessen will sie nur noch ein Progymi und eine Sekklasse führen. Und diese Regelklasse, diese Sekklasse, die soll dann mit Niveauunterricht geführt werden in den Fächern Französisch, Deutsch und Mathematik, dass man auch hier trotzdem ein bisschen unterscheiden kann. Zudem soll die Durchlässigkeit besser gewährleistet werden, also dass man immer noch die Chance hat, im Verlauf der Schulkarriere hier die Sektion zu wechseln. Und auch ein Kompromiss, was die Noten auf Primarschule angeht. Auch Wiedereinführung der Noten, aber nicht schon ab der ersten Primar, sondern erst ab der dritten Primar.
Und wie stehen denn Eltern und Lehrer dazu?
Ja, die grösste Lehrergewerkschaft des Kantons und auch der Elternverband, also die offizielle Vertretung der Lehrerschaft und der Eltern, die sind für diesen Gegenvorschlag für das Gesetz. Und die Gewerkschaft der Oberstufenlehrer, oder wie es zum Teil in anderen Kantonen heißt, Sekundarlehrer, die empfehlen, beides abzulehnen, Initiative und Gesetz.
Ist das denn ein denkbares Szenario?
Ja, durchaus. Eine Umfrage Mitte August hat gezeigt, dass erst einmal eine kleine Mehrheit, 56% der Befragten, für die Initiative sind und nur 30% für das Gesetz. Aber die Umfrage hat eben auch gezeigt, dass es noch sehr, sehr viele Unentschlossene gibt und dass sehr, sehr viele Leute schlecht informiert sind. Es könnte also durchaus sein, dass dann einige sagen, ich bin überfordert damit, ich weiß gar nicht, was gut ist und was schlecht ist. Ich sage lieber mal Nein zu beiden, so mache ich nichts falsch. Und da wäre dann natürlich der Kanton Waadt und vor allem auch die Erziehungsdirektorin würde sich da vor einem großen Scherbenhaufen befinden.
Patrick Mühlhauser, der Korrespondent von Radio DRS in der Romandie.
DRS4 News.
Sie hören den Rückblick auf die Ereignisse der Woche im Tessin. Da gaben die Woche über einige statistische Daten zu reden. Eine Erhebung des Statistischen Amtes betrifft die Zahl der Grenzgänger. Diese Zahl, die immer schon für heiße politische Debatten gesorgt hat. Diese Zahl ist offenbar wieder angestiegen, wie unser Mitarbeiter Gerhard Lob erzählt.
Gemäß dem Statistischen Amt sind inzwischen gut 51.000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Tessin beschäftigt. Damit ist der kleine Kanton Tessin in Bezug auf die beschäftigten Grenzgänger immerhin die drittgrößte Region nach Genf mit 82.000 und der Nordwestschweiz mit gut 64.000.
Weiß man denn, in welchen Sektoren diese Grenzgänger hauptsächlich arbeiten?
Es sind hauptsächlich der Sekundärsektor, das heißt in kleinen oder mittelgroßen industriellen Betrieben, die sich ja insbesondere im Südtessin massieren. Aber, und das ist das Interessante, man stellt ja fest, dass seit Jahren auch immer mehr Grenzgänger im Tertiärbereich arbeiten, der früher eine Domäne ausschließlich der Einheimischen war. Und das ist eben auffällig. Auffällig ist auch, dass es effektiv praktisch jetzt alle 10 Jahre einen Sprung gibt um 10.000 Grenzgänger nach oben. Also man war vor 20 Jahren bei 30.000, man ist vor 10 Jahren war man bei 40.000, jetzt bei über 50.000. Dieser Anstieg ist doch sehr massiv.
Die Veröffentlichung dieser Statistik hat auch politische Reaktionen zur Folge gehabt. Da hat sich zum Beispiel die SVP Tessin zu Wort gemeldet. Mit welchem Inhalt denn?
Das war zu erwarten, denn die Zahl der Grenzgänger ist ein Thema, das nun schon seit Jahren auch intensiv debattiert wird und auch in Wahlkämpfen immer wieder eine Rolle spielt. Die SVP sieht sich bestätigt, dass es viel zu viele Grenzgänger sind, dass der Strom ihrer Meinung nach eingegrenzt werden müsste. Und da zieht die SVP ja an einem Strick mit der Lega, die auch immer sagt, es gebe zu viele Grenzgänger. Die Sache ist allerdings sehr kompliziert und auch diverse wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass eben etwa die Arbeitslosen, die es im Tessin gibt, nicht unbedingt alle in den Jobs untergebracht werden können, die von den Grenzgängern besetzt werden, weil dieses Argument natürlich immer ist, die Grenzgänger nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg, eine These, die eben sich wissenschaftlich nicht so ganz einfach erhärten lässt.
Die Statistik hat auch die Wohnbevölkerung erfasst. Ende 2010 waren insgesamt 333.753 Personen im Tessin sesshaft. Das ist etwas weniger als ein Jahr zuvor. Wie erklärt sich denn diese Abnahme?
Ja, da muss man vorsichtig sein, denn auf dem Papier sind es zwar jetzt 2.000 Personen weniger, aber man muss davon ausgehen, dass diese ganz geringe Abnahme mit neuen statistischen Erhebungen im Zusammenhang zu sehen ist, mit neuen statistischen Erhebungen. Man hat ja über Jahre immer Überschlagsrechnungen gemacht. Jetzt hat man einen anderen Ansatz vom Statistischen Amt. Also ich würde sagen, man kann davon ausgehen, dass die Wohnbevölkerung wahrscheinlich gleich geblieben ist, aufgrund dieser neuen Berechnungsmethoden, aber eben auf dem Papier leicht gefallen ist. Auffällig ist auf jeden Fall, dass der Kanton Tessin 330.000 Personen zählt. Das ist immer noch, auch über die ganzen letzten Jahre gerechnet, eine gewaltige Zunahme. Und es gibt ja Stimmen, die sagen, dass sich diese Zunahme in der Bevölkerungszahl demnächst vielleicht auch mal in den Mandaten im Nationalrat bemerkbar macht. Im Moment gibt es ja 8 Mandate für den Kanton. Die Mandate werden an der Bevölkerungszahl gerechnet. Und es wird schon gemunkelt, dass vielleicht der Kanton Tessin demnächst mal 9 Mandate haben wird.
Welche weiteren interessanten statistischen Daten gibt es für das Tessin?
Es ist interessant, dass zum Beispiel die Ausländerrate im Tessin 25% beträgt, also ein Viertel, und die vertretenen Nationen sind 159, also es ist doch ein recht buntes Gemisch. Allerdings, wenn man da genauer hinschaut, sieht man natürlich, dass gerade unter den Ausländern sehr, sehr viele Italienerinnen und Italiener sind, die ja im Tessin sprachlich vollständig integriert sind, die also in dem Sinne eigentlich gar nicht irgendwie auffallen. Und das relativiert natürlich ein wenig auch diese Statistik von 25% Ausländern.
Bleiben wir beim zweiten Thema, einen Augenblick noch, bei den Grenzgängern. Der Tessiner Staatsrat hat bekanntlich Ende Juni die Quellensteuer eingefroren bzw. nicht nach Italien überwiesen. Diese Woche kam dann wieder Bewegung in das Dossier.
Ja, das ist vielleicht übertrieben, dass wirklich Bewegung kam, aber man kann immerhin sagen, dass es ein Treffen gab zwischen zwei Staatsräten, nämlich der Präsidentin Laura Sardis und auch Norman Gorbi, dem Innenminister. Und die beiden haben nämlich in Bern die Außenpolitische Kommission des Nationalrats sowie Bundesrat Schneider-Ammann getroffen, um eigentlich die ganze Debatte darzustellen, die Gründe, warum man diese Quellensteuer zur Hälfte zumindest eingefroren hat und dargelegt, wo eben die Probleme im Moment mit Italien sind. Etwa die Blacklist möchte ich erwähnen, das ist natürlich das fehlende Doppelbesteuerungsabkommen und weitere Probleme eben auch wieder mit Grenzgängern, etwa die ganze Verkehrsproblematik. Jeden Tag kommen ja eben Tausende von Grenzgängern, die über die Grenze ins Tessin fahren. Da gibt es also einige Themen.
Und welche Reaktion gab es jetzt?
Ja, interessant finde ich, dass die Tessiner Position einigen Zuspruch erfahren hat. Man konnte hören, dass Nationalräte, sie wussten gar nicht, dass es das alles gibt. Und der Corriere del Ticino brachte zumindest einige Stellungnahmen auch von Vertretern unterschiedlicher Parteien, die von dieser Exposition der Lage eigentlich recht angetan waren und meinten, ja, sie wollten sich jetzt vielleicht doch mal etwas näher damit beschäftigen.
Eines der Probleme an der Grenze ist auch der Wechselkurs zwischen dem Euro und dem Franken. Da sind die Tessiner Wirtschaftsverbände diese Woche an die Öffentlichkeit gegangen. Was waren denn die Forderungen?
Ja, sie wollten vor allen Dingen auf ihre doch teils dramatische Lage aufmerksam machen. Es kamen eben dann auch wirklich Vertreter, Firmen, Leiter, die gesagt haben, hier, so sieht es konkret aus. Und die haben auch natürlich eine Reihe von Forderungen aufgestellt. Man will, dass die Schweizer Nationalbank weiter interveniert, um den Kurs zu stabilisieren. Und man sagt, man möchte am liebsten einen Euro auf 1,30 Franken fixieren und auch die Grenzgänger möglichst mit diesem Wechselkurs bezahlen. Also da ist die Debatte, die man ja auch in der Deutschschweiz schon hat, können allenfalls die Löhne in Euro festgelegt werden und dann auch mit einem stabilen Wechselkurs bezahlt werden. Da ist natürlich noch längst nicht das letzte Wort gesprochen. Die Gewerkschaften laufen da ja Sturm. Man will nicht, dass eigentlich die Grenzgänger jetzt, die im Moment mal eine gute Phase haben, dass die eigentlich umgehend wieder bestraft werden.
Nun belastet der starke Franken, also das heißt der Wechselkurs zwischen Euro und Franken, auch Branchen, an die man nicht sofort denkt.
Ja, so ist es, zumindest wenn man dem Corriere del Ticino glaubt, der diese Woche einen langen Artikel geschrieben hat und darin die Auswirkungen auf die Prostitution im Tessin beschrieben hat, gemeint hat, die italienische Kundschaft, die bleibe jetzt vermehrt aus, weil es eben zu teuer geworden sei, in die Schweiz zu kommen, so auch sie, die Vermietung von Zimmern an Prostituierte in Kanton Tessin sei sehr stark rückläufig und dort die Wohnungsvermieter würden jetzt schon viele Abschläge gewähren, um diese Damen in den Wohnungen zu behalten. Also ich fand das auch relativ kurios, dass man nun auch auf dieser Ebene sich sozusagen antizyklische Maßnahmen überlegt.
Kommen wir zum Abschluss noch auf eine Angelegenheit zu sprechen, die vor allem Anfang der Woche viel zu reden gab. Der neue Lega-Staatsrat Norman Gobbi hat zugegeben, sich für die Freimaurer zu interessieren. Was ist denn da genau passiert?
Ja, es war so, dass die Sonntagszeitung Il Caffè della Domenica recht groß darüber berichtet hat, dass eben Gobbi, der neue Staatsrat der Lega, ein starkes Interesse daran hätte, Mitglied der Loge Il Dovere zu werden. Man muss wissen, Il Dovere, übersetzt die Pflicht, ist eine der einflussreichsten Freimaurerlogen im Kanton Tessin. Bekannt auch, weil etwa der Stadtpräsident von Lugano, Giorgio Giudici, Mitglied ist in dieser Loge. Und insofern war diese Information durchaus kurios, dass Gobbi sich für einen Eintritt als Staatsrat in diese Loge interessiert. Das wusste man bisher nicht.
Und wie hat nun Gobbi auf diese Veröffentlichung reagiert?
Ja, er reagierte recht verschnupft, wenn man das so sagen kann. Er versuchte vor allen Dingen alles runterzuspielen. Er hat ein Medienkommuniqué herausgegeben, in dem er meinte, er habe alles vollkommen transparent behandelt. Es sei sozusagen eine Gemeinheit dieser Zeitung, ihm vorzuwerfen, er würde hinter den Kulissen seine Mitgliedschaft betreiben für diese Loge. Er habe alles transparent gemacht. Nun, da kann man sich natürlich streiten, was nun da letztlich die Wahrheit ist. Tatsache ist, dass der Antrag auf Aufnahme ein Jahr schon alt ist und dass man bisher davon nichts wusste. Und natürlich, so wurde es dann auch von einer anderen Zeitung, La Regione, kommentiert, stellt sich die Frage auch der Opportunität. Ist es denn richtig, dass ausgerechnet ein ranghoher Vertreter des Staates gewählt ist, in einer Loge dann aktiv ist, deren Wesensmerkmal es ja genau ist, geheim zu sein? Und La Regione kam zum Schluss, dass das eben nicht sehr opportun ist, während Gobbi dann etwa in seinem Kommuniqué ja auch auf große Politiker hingewiesen hat, die alle in Geheimlogen Mitglieder gewesen seien. Da gingen also die Meinungen einmal mehr auseinander.
Der freie Journalist Gerhard Lob aus Locarno. Mein Name ist Eric Facon. Sie hören DRS4 News.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.